Ja, der Mitarbeiter, nee, der kommt nicht mehr zum Dienst. Und ich, wieso nicht? Ja, dem hat man gekündigt. Warum? Ja, weil der da in der Fortbildung so über die Chefin hergezogen hat.
Geirrt? Nein, gelernt. Herzlich willkommen in meinem Podcast für Führungsneulinge und für alle, die noch etwas dazulernen möchten. Hier geht es um Führungsfehler, die im Umgang mit Mitarbeitenden passieren können. Und da gibt es ja schon eine ganze Menge. Wer gedacht hat, nanu, wo war sie denn so lange? Ich war nicht mal eben Zigaretten holen. Ich brauchte eine Pause, aber jetzt bin ich wieder da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Kerstin Wolf und ich beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren mit der Führung von Mitarbeitenden. Manchmal nimmt die Beziehung zu Mitarbeitenden keine gute Richtung und Führungskräfte sehen dann vielleicht nur noch den einen Weg, zu kündigen. Da gibt es aber einiges zu beachten. Was das ist, erklärt uns mein geschätzter Kollege Werner Koch. Er ist Jurist für Arbeitsrecht. Auf geht's, lasst uns keine Zeit verlieren und kommt mit!
Hallo Herr Koch, ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir unser letztes Gespräch hatten, aber jetzt ist es wieder soweit und ich freue mich. Herr Koch, wie geht's Ihnen denn heute so?
Hallo Frau Wolf, ich freue mich auch. Mir geht's soweit gut und wir haben heute, denke ich, wieder ein sehr spannendes Thema. Wollen wir da mal einsteigen? Dann.
Sehr gerne, Herr Koch. Das Thema, was wir heute besprechen möchten, heißt ja so viel wie Facetten einer Kündigung oder unter welchen Umständen ist eine Kündigung möglich. Jetzt haben wir aber im Vorfeld schon festgestellt, das ist ein weites Feld. Wir gucken uns heute mal einen Fall an, den ich mitgebracht habe und an dem werden sich bestimmt schon wieder einige Fragestellungen gut erklären lassen. Für den Fall, dass es so komplex wird, machen wir einfach noch eine Fortsetzung. Was halten Sie davon?
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das Thema Kündigung, wenn man sich damit befasst, ist so komplex. Das ist mit sehr vielen Problemen und Fallstricke versehen, zumal da die Rechtsprechung sehr viele Einzelfälle entscheidet und man muss vorher wissen, es gibt nach dem deutschen Recht keine absoluten Kündigungsgründe, sondern immer nur relative. Das heißt, ob eine Kündigung erfolgreich ist oder nicht, wird immer am Einzelfall geprüft. Und da gibt es sehr diffizile Kriterien. Und ohne, ich sag mal, juristische Begleitung als Arbeitgeber eine Kündigung vom Arbeitsgericht wasserdicht durchzukriegen, das ist schon anspruchsvoll.
Deshalb wäre es, glaube ich, gut, wir fangen mal sehr konkret an, damit man sich das gut vorstellen kann. Vielleicht kriegen wir an dem Fall schon mal einige Fragen beantwortet oder zumindest beleuchtet. Ich erzähle Ihnen jetzt mal, was mir vor Ort, das liegt bestimmt schon 20 Jahre zurück, da habe ich in Hannover in einer Gerontopsychiatrie gearbeitet und da wurde einem Mitarbeiter gekündigt. Für uns Kollegen alle total überraschend. Was war passiert? Es gab eine Woche vorher ungefähr eine Fortbildung, an der sowohl der Mitarbeiter als auch einige aus dem Kollegium teilgenommen haben. Und wie das so üblich ist, sind die Pausengespräche eigentlich immer die intensivsten und deshalb auch die wichtigsten. In einem dieser Pausengespräche hat der Mitarbeiter die Fortbildungsinhalte zum Anlass genommen, über den eigenen Chef so richtig herzuziehen. Da fielen solche Sätze wie, die kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Also wenn ich schon höre, dass wir sollen jetzt dieses Projekt da übernehmen, da weiß ich jetzt schon, dass das nichts wird. Die hat nie eine eigene Meinung. Also die kriegt hier überhaupt nichts hin. Wenn ich das wäre, also ich könnte das eigentlich alles viel besser. Das sind nur ein paar Beispielsätze. Fatalerweise hat das eine Kollegin gehört die war an dem Gespräch beteiligt und hat das am nächsten Tag ihrer Vorgesetzten erzählt. Und diese Vorgesetzte hat sich das nicht bieten lassen, weil das war so ein Beweis dafür, einer der Beweise, dass sie ja von dem Mitarbeiter nicht nur das erste Mal, sondern schon das zweite Mal diskreditiert wurde. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass sie sowas gehört hat, wie er über sie redet. Schon bei anderen Begebenheiten, sei es in der Dienstbesprechung, hat sie immer so mitbekommen, dass danach eher so schlechte Stimmung dann da war, er mit ihr kaum das Gespräch gesucht hat und sie auch kaum was gefragt hat. Jetzt lasse ich ein bisschen Zeit vergehen, diese eine Woche. Also mir wurde dann zugetragen, ja, der Mitarbeiter, nee, der kommt nicht mehr zum Dienst und ich, wieso nicht? Ja, dem hat man gekündigt. Warum? Ja, weil der da in der Fortbildung so über die Chefin hergezogen hat. Und diese Kündigung hat stattgefunden. Lief das da eigentlich alles so mit rechten Dingen zu? Wie sehen Sie das?
Also um diesen Fall jetzt konkret zu analysieren, ohne, sag mal, eine rechtlich zutreffende Antwort zu geben, ist nicht ganz einfach. Ich unterstelle mal, wenn die Kündigung durchging, der war nicht mehr im Betrieb, dass Kündigungsgrund vorgelegen hat. Wenn man jetzt diesen Fall betrachtet, Anschwärzen des Vorgesetzten ist ein Fehlverhalten des Mitarbeiters. Fehlverhalten des Mitarbeiters kann Grund einer Kündigung sein. Es gibt nämlich eine verhaltensbedingte Kündigung. Diese Kündigung wird aber voraussetzen, dass der Mitarbeiter vorher einschlägig abgemahnt worden ist. Wenn Sie sich an den letzten Podcast erinnern können, war ja da das Thema Abmahnung. Und die Abmahnung ist ja eine Vorstufe einer Kündigung, einer verhaltensbedingten Kündigung. Verhalten heißt ja willensgesteuertes Tun. Also müssen wir in diesem Fall, wenn die Kündigung durchgegangen ist, unterstellen, dass der liebe Kollege vorher einschlägig wirksam abgemahnt worden ist. Weil die Kündigung ist ja juristisch immer die Ultima Ratio. Es letztmögliche Mittel und vorher muss ich alle anderen Mittel, sprich Abmahnung, ausschöpfen. Also unterstelle mal da mal, eine Abmahnung ist erfolgt.
Ja, weil ich weiß es nämlich gar nicht.
Jetzt müssen wir mit einer weiteren Unterstellung arbeiten. Sie haben jetzt gesagt, innerhalb von einer Woche war der nicht mehr da. Der Regelfall einer verhaltensbedingten Kündigung wäre eine ordentliche Kündigung. Für die ordentliche Kündigung laufen Kündigungsfristen. Die Kündigungsfrist, wann jemand dann den Arbeitnehmer aus dem Betrieb rauskriegt, die ist ja abhängig von der Dauer der Beschäftigungszeit.
Ja, der war noch nicht so lange da.
Wenn er noch nicht so lange da war, kann man auch die Frage stellen, war er noch in der Probezeit?
Nee, nee, vielleicht ein Jahr. Das ist für mich so noch nicht so lange.
Wenn Sie sich erinnern können, als man im Podcast das Thema Probezeit hatte, da war ja die Regel, Probezeit ein halbes Jahr. Und wenn die Probezeit das halbe Jahr rum ist, was greift dann? Dann greift nämlich die Wartefrist nach dem Kündigungsschutzgesetz. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter länger als ein Jahr beim gleichen Arbeitgeber oder Unternehmen ist, greift die Wartefrist. Das heißt, das Kündigungsschutzgesetz greift dann. Das ist ein allgemeiner Kündigungsschutz für einen Mitarbeiter. Wenn das Kündigungsschutzgesetz greift, dann geht eine Kündigung nur durch. Das heißt, die ist nur sozial gerechtfertigt, wenn sie entweder im Verhalten gerechtfertigt ist. Das nennt man verhaltensbedingte Kündigung. Siehe hier den Fall. Oder wenn die Kündigungsgründe in der Person des Mitarbeiters liegen, wäre klassisches Beispiel, ich bin dauerkrank oder länger erkrankt oder als Fahrer kriege ich die Führerschein auf Dauer entzogen. Das sind personenbedingte Gründe. Und dann gibt es noch die betriebsbedingte Kündigung. In dem Fall wird jetzt ein verhaltensbedingter Grund vorliegen. Wenn der Mitarbeiter länger als die Probezeit beschäftigt war, greift also jetzt der Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. So, Und jetzt muss halt der Arbeitgeber prüfen, Abmahnung liegt vor, Kündigungsgrund wäre auch verhaltensbedingt gegeben. Ja, und er stelle mal, das liegt vor, wird materiell für eine Kündigung reichen. Und jetzt geht aber die formelle Schiene los der Kündigung. Was muss ich jetzt dann als Arbeitgeber tun, wenn ich diesen Fall wirksam kündigen will? Zum einen muss ja derjenige, der kündigungsberechtigt ist, die Kündigung aussprechen. Wenn jetzt der Arbeitgeber eine juristische Person wäre, was ich mal unterstelle, eine GmbH oder ein Verein oder eine AG, ist es gesetzliche Vertretungsorgan derjenige, der die Kündigung ausspricht. Das heißt, da müsst der Vorstand oder der Geschäftsführer die Kündigung unterschreiben. In der Praxis taucht das Problem auf, wenn der Personalleiter die Kündigung unterschreibt und ausfertigt. Reicht das? Früher hat die Rechtsprechung gesagt, das reicht, ein Personaler ist kündigungsberechtigt. Wir haben mittlerweile die Erfahrung vom Arbeitsgericht gemacht, nein, das ist dem Arbeitnehmer nicht immer klar, dass es ein Personaler kann. Also bräuchte ein Personalchef eine ausdrückliche Vollmacht vom Organ. Wenn man jetzt unterstellt, der Kündigungsberechtigte hat jetzt die Kündigung gemacht, taucht die nächste Frage auf, bedarf die Kündigung einer Form? Oft sieht man so im Fernsehen die mündliche Kündigung, sie sind gefeuert. Absoluter Nonsens. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Das steht im BGB drin, Paragraph 623. Jetzt muss man wissen, was ist eine Schriftform? Schriftform heißt E-Mail, Fax oder sonstige elektronische Form reicht nicht. Schriftform heißt eigenhändige Unterschrift des Kündigungsberechtigten. Das heißt, die Kündigung wird dann schöne Text haben, Unterschrift vom Vorstand oder vom Personalleiter mit Vollmacht, handschriftlich unterschrieben. Dann taucht die Frage auch, muss ich jetzt in der Kündigung den Grund, der hier vorliegt, verhaltensbedingte Kündigung angeben? Sie werden verhaltensbedingt gekündigt und vielleicht noch genauer wegen dem Vorfall am? Nein, nicht erforderlich. Für das Kündigungsschreiben wird reichen, Sie werden gekündigt. Und jetzt ist die Frage zu wann? Wenn es eine außerordentliche Kündigung wäre, ne, das ist ein besonders schwerer Fall, gilt keine Kündigungsfrist, sondern eine Erklärungsfrist, die ich innerhalb von 14 Tagen erklärt haben muss. Jetzt unterstellen wir mal hier, das wäre eine ordentliche Kündigung, weil das der Regelfall ist. Und bei dieser Verfehlung denke ich, eine außerordentliche Kündigung, ob die juristisch haltbar wäre, kann man drüber streiten, weil da müsste die weitere Zusammenarbeit so gestört sein, ne, dass es für einen Arbeitgeber überhaupt nicht mehr zumutbar ist, die ordentliche Kündigungsfrist abzuwarten. Ne?
Darf ich mal zwischenfragen, Herr Koch? In dem Fall, das habe ich jetzt eben nicht so geschildert, war es auch so, dass er ja nicht nur über Sie schlecht gesprochen hat, sondern der hat so schlecht über Sie geredet, dass auch alle anderen im Team so langsam ihre Zweifel hatten an der Kompetenz der Vorgesetzten. Ist das eine, hat das eine Relevanz für die
Ah,
Kündigung?
na, also ich habe es ja in dem Nebensatz erwähnt, der Normalfall wäre ja die ordentliche Kündigung mit der Kündigungsfrist. Die außerordentliche Kündigung ist schon ein Sonderfall und der hat halt die verschärfte Voraussetzung, dass dem Arbeitgeber überhaupt nicht mehr zumutbar ist, den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen. Wenn man jetzt den Fall anguckt, könnte man sagen, also wenn das Vertrauensverhältnis so zerstört ist, das ganze Team wird gegenüber der Führungskraft ein bisschen aufmüpfig, ne, der bringt die ganze Abteilung durcheinander, dann kann man hier vertretene außerordentliche Kündigung geht durch. Ne. Dann muss aber nach Kenntnis von dem Vorfall, ne, also zu dem Zeitpunkt, als der Kündigungsberechtigte von dem Vorfall Kenntnis erlangt hat, läuft eine Kündigungserklärungsfrist. Ne. Heißt, innerhalb von 14 Tagen muss dann die Kündigung dem zu kündigenden Arbeitnehmer zugegangen sein. Da muss man relativ schnell sein. Und ich unterstelle mal, in dem Unternehmen, das ich jetzt da geschildert habe, gab es auch einen Betriebsrat. Dann ist nämlich der Betriebsrat bei der Kündigung noch zu beteiligen in Form einer Mitbestimmung. Das heißt, das sind die 14 Tage relativ schnell rum bei der außerordentlichen Kündigung. Und jetzt muss man wissen, das gilt sowohl für die außerordentliche oder ordentliche Kündigung. Bei der Kündigung besteht oft ein Zugangsproblem. Die Kündigung muss innerhalb der Kündigungsfrist oder hier bei der außerordentlichen Kündigung innerhalb der Kündigungserklärungsfrist zugegangen sein. In der Praxis, gerade bei der außerordentlichen Kündigung, bei den 14 Tagen, kann das sehr knapp werden. Zugang heißt
Ja.
nämlich, was heißt juristisch Zugang? Die Kündigung muss so in den Machtbereich des Empfängers gekommen sein, dass er unter gewöhnlichen Umständen von der Kündigung Kenntnis erlangen kann. Jetzt kann man die Kündigung unter Anwesenden, ne, das heißt ihm in die Hand drücken, dann ist er zugegangen.
Ja.
Kommt in der Praxis nicht so oft vor, weil klar, für viele Führungskräfte ist es unangenehm, ihrem Mitarbeiter die Kündigung in die Hand zu geben. Ich finde es als Personaler gut, weil das ist auch ein Signal, wenn ich ihm die Kündigung vom Vorstand persönlich als Vorgesetzte überreiche. Aber es ist keine angenehme Situation vom Vorgesetzten oder für den Vorgesetzten. Also die Praxis wird eher sein, die Kündigung wird unter Abwesenden, nennen die Juristen das, denn zu Kündigenden entweder per Bote kann man machen, ich schicke einen Bote hin an seine Heimatadresse, der ihm die Kündigung aushändigt, oder per Post. Da empfiehlt sich Einwurfeinschreiben, dass der Zugang bestätigt ist, zuzustellen.
Das heißt, wenn der jetzt aber im Urlaub ist in der Zeit oder weiß ich wo,
Genau, jetzt ist
dann ist es
nämlich die Frage,
aber zugestellt, oder?
wann ist es zugestellt? Ne? Da
Ja.
gibt es auch also sehr viel Rechtsprechung dazu. Jetzt unterstellen wir mal, ich werfe das Einschreiben oder das Einwurfeinschreiben oder der Bote wirft es um 18 Uhr in den Briefkasten. Wann ist dann der Brief zugegangen? Ist er an dem Tag 18 Uhr, wo es eingeworfen ist, zugegangen oder nicht?
Oder in dem Moment, wo er den Briefkasten aufmacht, ne?
Genau. Da sagt die Rechtsprechung, ja, der ist dann zugegangen, wenn normalerweise der Briefbote kommt. Wenn der Briefbote um 14 Uhr kommt, dann kann ich ja nicht mehr erwarten, dass der Empfänger davon ausgeht, nach 14 Uhr landet noch was in meinem Briefkasten. Also ist die Kündigung erst am nächsten Tag zugegangen. Wenn die 14 Tage jetzt an dem Tag, wo ich das um 18 Uhr in den Briefkasten werfe, zugeht, na, dann ist die Frist versäumt, ne? Weil eigentlich der Zugang erst am nächsten Tag gilt und die 14 Tage am nächsten Tag abgelaufen sind. Wenn die Kündigungsfrist abgelaufen ist, ist die Kündigung unwirksam, auch wenn der Kündigungsgrund gerechtfertigt wäre.
Meine Güte, da ist man ja abhängig von der Zustellkraft, sage ich mal, oder Zustellfrequenz
In der Praxis
der
gucken wir
Post.
immer so, dass es nicht unbedingt auf den letzten Tag ausgereizt wird. Mir gebe da Spaß, wenn die Kündigung ein, zwei Tage vorher, weil Sie wissen ja als Personaler nicht, wann kommt da normalerweise in die Briefbote.
Ich weiß zum Beispiel nur, wann er bei uns nicht kommt, montags.
Genau.
Ja.
Genau. Wenn also jetzt der Briefbote montags nie kommt und Sie werfen montags den Brief ein, und Sie machen aber montags nie die Briefkasten auf, weil der Briefbote nie kommt. Der montags nicht zugegangen, sondern erst dienstags. Ne? Also da ist eine Hürde. Und jetzt Ihre Frage, jetzt ist er in Urlaub. In Urlaub nützt nichts. Oder wenn er krank ist, der Brief ist zugegangen. Da gibt es natürlich wieder Ausnahme, wenn der Arbeitgeber das weiß, dass er lang in Urlaub ist im Ausland. Ne? Da gibt es diffizile Rechtsprechung dazu, aber kurze Krankheit oder Urlaub wäre für den Zugang irrelevant, ist zugegangen. Und jetzt muss man wissen, also als Arbeitgeber sind Sie gut beraten, entweder einen Bote hinzuschicken, der dann bestätigt, ich habe den Brief ihm persönlich an der Haustür, der hat aufgemacht, zugestellt, oder ich habe den Brief in die Briefkaste geworfen, du das bestätigen, dann habe ich einen Zeuge, oder Sie machen Einwurf, einschreiben. So, also das ist die Zugangsproblematik.
Klingt so, als gäbe es noch mehr Problematiken.
Ja, es gibt noch mehr Problematiken. Also mir wird jetzt erwähnt, dass der richtige zu Kündigungsberechtigte die Kündigung unterschreibt, Schriftform mit Unterschrift. Die Kündigung braucht keinen Grund angegeben zu haben. Den Grund muss ich erst dann nachliefern, wenn es einen Kündigungsrechtsstreit gibt. Das heißt, wenn jetzt der Arbeitnehmer die Kündigung rechtzeitig in die Briefkasten kriegt, die ist zugegangen, jetzt muss ja der Arbeitnehmer überlegen, gehe ich gegen die Kündigung vor? Wenn er gegen die Kündigung vorgeht, muss er richtig Gas geben, weil das Kündigungsschutzgesetz sieht eine 3-wöchige Frist vor zur Erhebung der Kündigungsschutzklage. Und diese Frist ist knallhart. Wenn die Frist abläuft, gilt die Kündigung als wirksam, selbst wenn sie vielleicht inhaltlich nicht gerechtfertigt wäre. Also wenn Arbeitnehmer diese 3 Wochen Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage verstreichen lässt, hat er Pech gehabt. Es gibt ein paar Sonderausnahmen wegen Wiederaufnahme, aber das lassen wir hier mal alles weg. Also der Arbeitnehmer muss relativ rasch reagieren. So, und jetzt, wenn man jetzt mal bei der Kündigung, bei der ordentlichen Kündigung bleibt, was ja die Regel ist, was schreibt ein Arbeitgeber in die Kündigung rein? Muss ausdrücklich das Wort Kündigung drinstehen? Ich kündige zum Datum, muss nicht unbedingt drinstehen. Also es wird bei einer ordentlichen Kündigung reichen, ich kündige Ihnen zum nächstmöglichen Termin. Weil ein Arbeitgeber, das ist auch schon vorkommen, hat Fehler gemacht bei der Berechnung der Kündigungsfrist. Fristenberechnung ist auch eine Sache für sich. Jetzt kann es aber vorkommen, dass ein Arbeitgeber eine falsche Frist angibt. Ich kündige zum 31.12. und die Frist stimmt nicht. Was passiert dann? Ist dann die Kündigung unwirksam? Wenn ein Arbeitgeber eine zu kurze Frist angibt, sagt das Bundesarbeitsgericht, ist die Kündigung trotzdem wirksam zum nächstmögliche zulässige Zeitpunkt. Das heißt, wenn ich 31.12. reinschreibe, richtig wäre aber gewesen, 31. März, dann ist die Kündigung trotzdem wirksam. Aber das Dienstverhältnis ist beendet dann zum 31. März.
Verstehe.
Also
Also ein, ja.
diese Kündigung hat eigentlich zwei Dinge, die wichtig sind. Liegt materiellen Grund vor, den muss ich genau prüfen und als Arbeitgeber darlegen und beweisen. Das ist ja oft in der Praxis auch ein Problem. Kann ich es auch beweisen? Der Arbeitgeber, der also jemand kündigen will, hat die Darlegungs- und Beweislast. Ne? Das sind aber die materiellen Dinge und dann das Formelle, halte ich das Kündigungsverfahren, die ganzen Schritte, die das Kündigungsschutzgesetz bzw. das BGB beide Fristen vorschreibt, halte ich das auch ein. Und dann kommen noch weitere Hürden, die haben wir in
Ach
dem
so.
Fall auch nicht angesprochen. Jetzt wäre noch die Prüfe, hat der Mitarbeiter vielleicht einen Sonderkündigungsschutz? Ist er vielleicht sehr behindert gewesen? Oder ist er im Betriebsrat? Oder war er im Betriebsrat? Oder ist er gerade in Elternzeit? Ja, das heißt, in so einem Fall ist auch noch zu prüfen, liegt ein Sonderkündigungsschutz vor, wenn er zu einem gewissen Personenkreis gehört. Und dann kommt noch die formale Hürde. In der Tat, immer wenn es einen Betriebsrat gibt oder einen Personalrat oder eine Mitarbeitervertretung, ist die bei der Kündigung. Je nachdem, ob es eine ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung ist, auch noch zu beteiligen. Das heißt, formale Gesichtspunkte gibt es auch eine ganze Latte von Kriterien, die dann der Personaler oder die Rechtsabteilung prüfen muss.
Das klingt erstmal ziemlich komplex und gleichzeitig auch noch bei einem ziemlich hohen zeitlichen Druck und nicht fehlerverzeihend, wenn man da an irgendeiner Stelle
Ja.
unvorsichtig ist, richtig?
Ja, also wenn man mal jetzt bei dem Fall da unterstellt, es war eine außerordentliche Kündigung, muss wirklich der Arbeitgeber in den 14 Tage Kündigungserklärungsfrist richtig Gas geben. Der Sachverhalt muss genau ermittelt sein. Das heißt, wenn der vor Gericht landet, ich kann als Arbeitgeber das nicht beweisen mittels Zeuge. Ich muss unter Umständen als Arbeitgeber vorher Zeuge prüfen, wer hat es gesehen, ne, alles darlegen können. Dann die Sache im Betriebsrat zur Beteiligung vorlege. In der Regel will es dann den Betriebsrat erörtert haben. Da brauche ich einen Termin, das denn alles nochmal zu erklären. Und dann muss die Kündigung noch innerhalb dieser 14 Tage zugegangen sein. Das heißt, wenn jetzt die Führungskraft in der Tat dran denkt, ein Fall, der könnte kündigungsrelevant sein, ich lasse das von der Personalabteilung prüfen, sofort, wenn er so einen Fall auf den Tisch kriegt. Nicht erst selber ein, zwei Tage überlege, dann kann es zu spät sein, sondern sofort an die Rechtsabteilung bzw. Personalabteilung weiterzuleiten, dass man die 14-Tage-Frist einhalten kann.
Und wir dürfen ja da auch die Mitarbeitervertretung, Personalrat nicht vergessen. Das muss ja auch alles vor Absenden der Kündigung geschehen, ne?
So ist es. Und die Rückmeldung des Betriebsrats auch, ne? In
Ja.
der Regel wird die Rückmeldung sein, wir äußern uns nicht oder manchmal kommt es vor, mir befürwortet die Kündigung, aber die Rückmeldung des Betriebsrats an der Arbeitgeber muss ja auch noch, das muss alles vorher erledigt sein, ne?
Genau, ja.
Aber das ist ja auch vom juristischen Denke her auch logisch, weil die außerordentliche Kündigung, ne, das ist das allerletzte Mittel.
Ja.
Bedeutet ja für einen Arbeitnehmer, man muss ja auch die andere Seite sehen, der hat seinen Job verloren. Innerhalb von 14 Tagen, ne, steht er ohne Job da. Ne. Dass da juristisch die Hürde sehr hoch sind, denke ich, kann man auch nachvollziehen. Ne.
Ja, natürlich.
Und das ist ja jetzt nur ein kleines Beispiel gewesen. Wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf den Punkt, das war jetzt eine verhaltensbedingte Kündigung. Ne. Das Kündigungsschutzgesetz gibt ja drei Fallgestaltungen vor, wo eine Kündigung sozial gerechtfertigt sein könnte. Das ist die verhaltensbedingte Kündigung, die personenbedingte und die betriebsbedingte. Die betriebsbedingte Kündigung, sehr komplex. Es sprengt hier den Rahmen. Da kann man einen eigenen Podcast könnte man dazu machen, die ist sehr komplex.
Ja.
Aber in der Praxis kommt auch oft vor eine personenbedingte Kündigung. Und da ist eine Praxis, der Standardfall, ein Mitarbeiter ist langzeitkrank. Oder hat sehr viel häufige Kurzzeiterkrankungen. Das wäre ein Fall einer personenbedingte und die ist juristisch auch anspruchsvoll. Da hat nämlich die Rechtsprechung auch verschiedene Prüfungsstufen angelegt, wie ich denn zu einer Kündigung komme. Und da muss man in Deutschland wissen, eine Kündigung, da wird nicht ein Fehlverhalten der Vergangenheit bestraft, das ist nämlich immer so ein Irrtum, der hat was falsch gemacht, das soll bestraft werden, sondern es wird die negative Prognose soll sanktioniert werden. Das heißt,
Verstehe.
die Prognose heißt, ist es für einen Arbeitgeber nicht mehr zumutbar, mit dem Mitarbeiter weiter in einem Arbeitsverhältnis zu sein. Die negative Prognose, die spielt bei einer krankheitsbedingten Kündigung eine große Rolle. Wenn rauskommt, der wird immer krank sein. Dann ist es schon mal gut, wenn rauskommt, ja, der ist aber in einem Jahr wieder völlig gesund, fehlt die negative Prognose. Und selbst bei einer verhaltensbedingten Kündigung, ne, spielt die negative Prognose auch eine Rolle. Ne. Für den Arbeitgeber ist nicht mehr zumutbar, mit so jemand zusammenzuarbeiten, weil er hat durch sein Verhalten in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich auch in der Zukunft nicht ändert. Ne. Es ist so, Kündigung ist keine Bestrafung für die Vergangenheit, sondern die Prognose in die Zukunft funktioniert es weiter in dem Arbeitsverhältnis. Und wenn die Prognose negativ ist, dann kann man sich trennen.
Das gibt einem ja auch nochmal, also auch für die Zuhörenden, so einen Schubs in die Richtung, aus welcher Perspektive schaut man denn jetzt auf dieses Fehlverhalten in Anführungsstrichen drauf? Also das ist schon eine andere Perspektive, ob ich zurückschaue oder nach vorne. Unter dem Blickwinkel betrachtet man vielleicht auch manches Verhalten auch nochmal ganz neu, wo man vorher vielleicht schon sehr abwertend war.
Sie müssen ja überlegen, die Bewertung vom Gesetzgeber, wie ist die? Und die finde ich auch okay. Am Arbeitsverhältnis hängt die Existenz des Mitarbeiters. Ne? Wenn der Familie hat und hat ein Haus gebaut und verliert seinen Job, dann ist das für den eine große Katastrophe. Deshalb sagt die Wertung vom Gesetzgeber, also wenn du als Arbeitgeber von jemand trennen willst, dann muss das schon so gravierend sich auf das Arbeitsverhältnis auswirken, dass es für den Arbeitgeber wirklich nicht mehr zumutbar ist, mit dem Mitarbeiter weiterzuarbeiten. So, das ist so die gesetzliche Wertung, die da
Ja.
dahinter steht. Deshalb sind auch die Hürde einer Kündigung sehr, sehr hoch. Ne?
Aber da macht ja die Abmahnung erst recht auch noch mal mehr Sinn, ne,
Genau,
unter
das ist
der
ja
Perspektive.
der Warnschuss. Ne?
Genau.
Wenn du dein Verhalten nicht änderst, musst du mit einer Kündigung rechnen. Dieser Warnschuss,
Ja.
das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb Kündigung ohne Warnschuss gibt es zwar auch, wenn ein Mitarbeiter gar nicht mal mit rechnen muss, dass der Arbeitgeber das akzeptiert. Ne, das ist die ganz große Ausnahme, aber genau das ist der Grund, dass eigentlich der Arbeitgeber bei verhaltensbedingten Kündigungen vorher einen Warnschuss abgeben muss.
Gut, Herr Koch.
Also ich denke, mir kann dieses Thema, ne, in einem weiteren Podcast, wenn es um Personen- und verhaltensbedingte Kündigung geht, was sind denn so Fallbeispiele? Das ist alles Rechtsprechung. Und das Thema betriebsbedingte Kündigung, würde ich sagen, da geht ohne juristische Begleitung gar nichts. Da müssen Sie ohnehin in der Regel einen Sozialplan erstellen. Da sind Sie als Führungskraft völlig, ich sag mal, mit der Materie überfordert, weil ohne rechtliche Begleitung geht es gar nicht. Ne?
Ja, es wird ja in der Regel auch im Grunde genommen so auf der Metaebene
Ja,
durchgeführt.
aber in der Praxis, aus meiner Erfahrung, sind halt in der Regel personenbedingte Gründe, das heißt meistens Langzeiterkrankungen oder häufige Kurzerkrankungen in der Praxis oft da oder halt Fehlverhalten, eben halt ein Mitarbeiter, ja, Vorgesetzte beleidigt oder es kommt ja auch mal vor, gegen Kollege rabiat wird, mal in die Kasse greift, ne? Also da gibt es
Ja.
ganze Bandbreite. Ne?
Also dazu hätte ich, aber das wäre dann fürs nächste Mal, auch noch mal ein schönes Beispiel, was ich auch erlebt habe. Ich habe ja schon einiges erlebt. Da spielt eine Ohrfeige eine Rolle, aber das erzähle ich Ihnen nach der Sendung hier.
Ah,
Und dann
das.
können wir es vielleicht nächste Woche, oder das nächste Mal noch mal aufgreifen.
Es ist halt als Personaler merke ich auch, dass Führungskräfte oftmals enttäuscht sind, wenn sie meinen, da habe ich jetzt einen Mitarbeiter, den muss man doch kündigen können. Und dann der Personaler die Antwort geben muss, das reicht leider nicht. Dann kommt erstmal eine Enttäuschung, ne? Weil halt einer Führungskraft als juristische Laie nicht so klar ist, wie hoch das denn diese Hürden, die in der Regel durch die Rechtsprechung gesetzt sind, in der Praxis sind.
Das ist richtig. Und ich glaube, in den Fällen, wo es aussichtslos ist, braucht die Führungskraft, glaube ich, eine andere Unterstützung.
Also ich
Ja.
bin kein Fan davon, es gibt Arbeitgeber, die machen das anders, die hauen eine Kündigung raus und sagen, ob dann der Arbeitnehmer vors Arbeitsgericht geht, das ist noch die Frage. Und wenn er nicht vors Arbeitsgericht gehen, lässt die Kündigung prüfen, habe ich mein Ziel durchgesetzt. Aber das hat auch was mit dem Unternehmen zu tun, was vertrete ich als Führungsphilosophie. Und ich denke, für Unternehmen macht es auch kein gutes Bild, wenn ich vors Arbeitsgericht vom Arbeitnehmer gezerrt werde beim Kündigungsschutzprozess und gehe in den Kündigungsschutzprozess vom Arbeitsgericht gnadenlos unter. Ne? Das erzeugt ja auch was, wenn ich als Arbeitgeber eine Kündigung probiere, die juristisch gar keinen Bestand hat. Ne? Insofern sollte man sich schon als Arbeitgeber sehr genau überlegen, wie gehe ich mit solchen Mitarbeitern um. Und alles andere an Mittel, Führungsmittel, mir ist klar, sind manchmal in der Wirkung begrenzt, sollte man aber vorher ausschöpfen. Ne?
Ja, ich sage es ja auch jedes Mal, wie wichtig das ist, Führungskräfte auch zu stärken. Jetzt nicht nur in juristischen Fragen Sicherheit zu bekommen, sondern auch in der eigenen Souveränität, so will ich es mal
Ja.
ausdrücken. Und die muss man ja auch manchmal erst entwickeln.
Wir Juristen sagen immer zum Abschluss, Führungsfehler juristisch lösen zu wollen, ist nur die zweitbeste Lösung.
Gut, Herr Koch, haben Sie vielen Dank, weil ich glaube, wir enden jetzt mal. Man muss jetzt alles noch mal durchhirnen, was die Zuhörenden gehört haben. Und ich wünsche allen jedenfalls, dass Sie mit dem, was Sie heute erfahren haben, auch etwas anfangen können und auch noch mal neuen Blick schärfen können auf die Dinge, die Sie vielleicht im Alltag auch manchmal ärgern oder vielleicht erreichen Sie dadurch auch etwas mehr Gelassenheit. Man muss auch nicht jeden Fehdehandschuh aufnehmen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, Herr Koch. Wir sind wieder verabredet. Stichwort Ohrfeige. Ja. Und welche Kündigungsgründe es gibt und wie man mit denen umgeht. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit. Auch allen, die jetzt zugehört haben. Dankeschön.
Ja, ich danke auch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Herzlichen Dank für deine kostbare Zeit, in der du uns zugehört hast. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Ich freue mich übrigens, wenn du eine Idee hast, welche Führungsthemen bzw. welche Fehler ich mal aufgreifen sollte. Auch dürfen sich gerne Personen bei mir melden, die von ihrem Führungsfehler berichten möchten. Aber wenn nicht, ist das auch okay. Und falls du aber ganz andere Fragen hast oder Unterstützung in deinem Führungsalltag suchst, auch dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir verabreden uns dann einfach in Zoom und schauen, wie die richtige Strategie für dich aussehen könnte. In den Shownotes findest du die Kontaktwege zu mir. Also bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wundervolle und genussvolle Tage. Tschüss, tschüss!